So, guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Okay, es nickt irgendwas hinten. Ich glaube, es kommt hinten auch an. Super. Ja, wir sind jetzt eine Woche nach Ostern. Und da denkt man natürlich, was ist Ostern? Oh, das darf ich nicht machen. Was ist in Ostern passiert? Wir sind gerettet. Jesus hat am Kreuz gesiegt, ist auferstanden. Wir sind gerettet aus Gnade, haben jetzt ewiges Leben. Und wir sind gerettet aus Gnade, heißt nicht aus Befolgen von Gesetzen. Es ist uns nicht so nah, vielleicht, es gibt bestimmt hunderte, ich habe sie nicht gezählt, aber bestimmt hunderte von Stellen im Neuen Testament, wo Paulus immer wieder drauf rumhämmert, nicht aus Gesetzeswerke, aus Glauben seid ihr gerettet, Gnade von Jesus ist es, dass wir gerettet sind. Und ich habe mich immer gewundert, warum hämmert er da immer so drauf rum? Ich nehme mal eine Stelle. Genau, Römer 3,24, eine von vielen Beispielen. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ist jedem vertraut. Ich dachte auch immer, ja, habe ich kapiert. Warum sollen wir so darauf rumreiten? Ist doch kein Problem, denn für uns, wir haben ja nicht diese ganzen Gesetze mit Feiertage und Essensgeboten, ist für uns kein Thema. Deswegen ist das für uns alles nicht so wichtig. Aber habe dann doch gelernt, dass es für viele doch ein Thema ist. Für mich war es das auf jeden Fall und ich über die Zeit kenne ich auch viele Leute, denen es eigentlich genauso geht, dass wir das gar nicht so gut zu kapieren scheinen. Und dass das zu verstehen, was Gnade heißt, sehr grundlegend für das Leben als Christ und unsere Beziehung zu Gott ist. Denn es geht nicht nur darum, aus Gnade gerettet zu sein. Das ist in der Vergangenheit, das ist passiert, das ist bei der Bekehrung vielleicht passiert, denkt man, gut, das ist hinter mir. Nee, es geht darum, wie wir jetzt leben, wie wir jetzt als Christen leben, in der Gnade leben können. Und bevor ich da weiter reingehe, wollte ich erstmal definieren, was ist Gnade überhaupt? Man denkt bei Gnade, im Deutschen jedenfalls, meistens sofort an Vergebung, Gnade vor Recht, sowas. Ja. Aber Gnade ist mehr als Vergebung. Wenn man nachschaut, was die Definition ist, unverdiente, wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Ja, es hat was mit Geben zu tun. Nicht etwa nur, okay, du kannst gehen, du bist vom Haken. Ja, wenn man das der Richter lässt dich gehen. Nein, es ist eine freiwillige, wohlwollende Einstellung und Zuwendung. Also wenn man zum Beispiel für eine Arbeit in der Schule lernt, man büffelt richtig doll und dann kriegt man eine gute Zensur, eins oder zwei, dann hat man es verdient. Das ist keine Gnade und man soll ja auch lernen. Ich will das, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber ein anderes Beispiel ist gerade vor 2 Wochen passiert. Facebook England. Wer hat die Geschichte mitgekriegt? Okay. Manche haben es gesehen. Ja, was ist denn da passiert? Facebook hatte Stress mit dem englischen Fiskus. Und die haben die so geärgert, dann haben sie gesagt, nee, unser Geld kriegt ihr nicht. Wir geben jetzt allen unseren Mitarbeitern in England 1 Million Bonus. Der Staat kriegt's nicht. Das kriegen jetzt die Mitarbeiter. Leider haben sie nur 390 Mitarbeiter in England, oder zum Glück, sonst hätten sie es nicht leisten können. Ich habe auch gedacht, wäre doch was für SAP, aber nee. Aber stellt euch das mal vor. Ihr arbeitet da, ihr kommt da hin, seid vielleicht einen Monat da, macht irgendwas. Jeder Mitarbeiter kriegt 1 Million. Aus irgendeinem Grund, der nichts mit dir zu tun hat. Da würden manche sagen, Glück gehabt, Wahnsinn. Aber es ist ein Beispiel für Gnade. Völlig unverdient, aus dem Off, unerwartet, total unverdient, totales Glück. Ich habe auch schon gesagt, Gnade ist mehr als Vergebung. Gnade ist auch etwas zu geben, aber Gnade ist auch Begabung. Man sagt, ein begnadeter Musiker. Oder Paulus sagt, Gott gab mir Gnade, etwas zu tun. Ja, das ist auch alles mit drin. Also das müsst ihr so ein bisschen im Kopf behalten, wenn es jetzt weitergeht. Das nächste, was mit Gnade wichtig ist, ist, Gnade ist etwas Unnatürliches in dieser Welt, weil wir normalerweise vom Leistungsdenken geprägt sind. Man lernt, man macht eine Prüfung, man kriegt einen Schein und dann kann man mit dem Schein irgendwo hingehen und einen Job kriegen, hoffentlich. Das ist alles normal und das ist auch okay. Ich bin da nicht gegen, aber oft geht das so früh rein, dass man denkt, ja, mein Wert hängt damit zusammen, was ich leisten kann. Und das sitzt sehr tief, weil wir das jeden Tag erleben. Und für manche ist das gut, die begabt sind, begabt mit Gnade, begnadet. Und für manche, die es schwer haben, ist es nicht so gut. Und Gnade ist auch unfair. Gnade ist unfair. Wenn Jesus die Geschichte erzählt mit den Arbeitern, wo er Arbeiter anheuert und eine Gruppe heuert er morgens an, die kommen, die arbeiten den ganzen Tag und dann abends heuert er auch noch welche an, die arbeiten eine Stunde und am Ende des Tages kriegen alle gleich. Und wer ist natürlich etwas mürrisch, die morgens schon angefangen haben, wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Ja, Gnade ist unfair. Ist auch was. Muss man auch wissen. Gnade ist nicht, jeder kriegt die gleiche Anzahl Kirschen, sondern Gott ist unheimlich großzügig. Und das, wie gesagt, müsst ihr im Kopf haben, wenn wir jetzt dran denken. Denn wenn wir Christen werden, oft ist es so, ja, wir sind aus Gnade gerettet, aber jetzt muss ich mich anstrengen und ein guter Christ werden. Und die Gebote befolgen und alles lesen und viel lernen und dann bin ich ein guter Christ. Und das kann Stress machen. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich ein paar Bibelstellen aufzeigen, die zeigen, was in unserem Herzen los ist. Und deswegen habe ich mal was mitgebracht zum Malen. Oh. Und es ist peinlich, aber ich habe was vergessen. Kann mir jemand ein Wasser besorgen? Ich trockne jetzt schon aus. Sorry. Also, ich hoffe, ich kriege das hin. So, das ist ungefähr ein Herz. Naja. Und da sind wir drin. Und da ist unser Ich. Ich male mal so einen Kreis hier. Da bin ich. So. Und zeigst du mal die Bibelstellen? Nächste, genau. Jetzt gibt es einige Bibelstellen, die wichtig sind. Fangen wir mit der ersten an. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hängt mit der Wiedergeburt. Das ist eine ähnliche Geschichte. Oder im Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Oder im Römer, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also, da ist jetzt was Neues mit drin. Und ich mache mal Heiliger Geist so. Liebe haben wir da drin. Gott wirkt hier hinein. So. Und die letzte Stelle, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Lutherdeutsch. Ach, danke. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja, das heißt, die beiden mögen sich nicht. Also da ist ein bisschen Stress. Ja, das gibt Konflikt. Und wir wissen es ja selber. Wir kriegen, ach, ihr seht das gar nicht so. Ich muss mal ein bisschen drehen, dass ihr das auch sehen könnt. Manchmal sind wir getrieben von Zorn und von, wir sind sauer oder wir sind kleinlich oder wir sind geizig und was weiß ich, jeder hat verschiedene Themen. Wir wissen, dass wir nicht immer alles hinkriegen, wie wir es sollen und dass das aus dem alten Menschen kommt. Und es ist für alle gleich. Wir sind mit der Sünde geboren. Wir sind so im Herzen, wir kriegen das nicht hin, so zu leben wie Gott. Deswegen war ja überhaupt die Erlösung nötig. Und wenn es gut läuft, wird der Geist Gottes stark in uns und wird immer größer und nimmt mehr ein, das geistliche Wachstum. Die Frucht des Geistes wird immer mehr sichtbar und das ist eigentlich das, was uns dann immer mehr ausmacht. Aber es dauert. Das geht nicht über Nacht. Und es gibt diesen Kampf in uns. Und zwar auch, die Themen ändern sich, aber irgendwie gibt es das immer. Vielleicht hat man zuerst so die Tatsünden, die groben Dinge, die erstmal weggehen, aber dann kommen die Unterlassungssünden, man ist faul, dann geht es mit den Worten, oh, was wir reden, da haut man ja manchmal daneben, oder böse Gedanken, und dann kommen die Motive ganz zum Schluss, und dann ist alles voll, dann wird es wirklich dunkel. Ja, wenn man jetzt das merkt, eigentlich, was einen so wirklich antreibt manchmal. Ne? Und dann sind wir vielleicht ja manchmal etwas frustriert. Und wir merken, dass wir nicht perfekt sind und dass wir unseren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden. Und das macht Probleme. Und mit dieser Situation kann man verschieden umgehen. Und ich möchte ich will nicht sagen extrem, aber zwei Beispiele herausgreifen. Und die nenne ich einmal die Blinden. die denken, ich bin ganz okay in der Nachfolge, die nennen wir jetzt mal die Blinden. Und die zweite Gruppe nenne ich die Deprimierten. Das sind die Leute, die denken, ich bin nicht gut genug, ja, in diesem Spannungsfeld. Jetzt fangen wir mit dem Deprimierten, fangen wir mal an. Ich nenne sie die Deprimierten und ich weiß, es ist eine bisschen extreme Darstellung, aber ich glaube, etwas davon ist in vielen von uns drin. Man wird Christ und am Anfang ist die Freude groß. Und dann, wie gesagt, dann denkst du, oh, ich muss jetzt lernen, jetzt muss ich ein guter Christ werden. Und wir lernen und lesen und gehen immer schön zur Gemeinde und das ist auch gut so. Aber dann fängt ein Problem an, nämlich wir lernen immer mehr, was wir tun sollten. Aber wir kommen mit dem Leben nicht hinterher. Und dann die Schere, kann es passieren, dass das, was wir lernen, was wir lesen, was wir an Predigten hören und was wir sehen in unserem eigenen Leben, dass das immer weiter auseinandergeht. Und diese Kluft kann natürlich echt Stress machen. Und dann denken wir so Sachen, ich bin unzufrieden mit mir selbst. Das sagen wir natürlich keinem, denn wir sind ja gute Christen und wir lächeln immer, wenn wir hierher kommen. Aber das kann uns schon an uns nagen, ne? Und dann fragt man sich, bin ich gut genug? Gott, bin ich gut genug? Gott ist vielleicht enttäuscht von mir. Und dann schämen wir uns, sind nicht mehr frei im Gebet und irgendwie scheint es über die Zeit schlimmer zu werden. Auf jeden Fall, die Freude geht langsam weg. Und was kommt stattdessen? Irgendwie diese Arbeitsstimmung, irgendwas Grummel, Grummel, irgendwas stimmt nicht, irgendwas treibt uns und wir sind nicht zufrieden. Und dann kann mal was passieren. Wir leben hier so auf so einer Kurve und dann habe ich mal was richtig Dummes gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh Schreck, was bin ich bloß, wie konnte ich das nur tun? Bin abgestürzt. Dann bin ich wirklich enttäuscht von mir. Vielleicht war das irgendwie eine dumme Tat, fühle mich zu Recht schuldig oder ich habe irgendwie einen neuen schwarzen Fleck entdeckt, den ich vorher nicht gesehen habe. Und dann bin ich hier unten. Dann denke ich mir, oh je. Was ist bloß los mit mir? Wie konnte das geschehen? Und ich bin erschrocken über mich selbst, vielleicht enttäuscht von mir. Aber dann, man vergisst ja, ne? Also irgendwie erholt man sich nach ein paar Wochen so hier und dann geht's ein bisschen, ja, dann geht's mir wieder gut. Und dann, jetzt hier oben kann ich wieder beten, ne? Hier ist wieder alles gut, kann ich wieder zu Gott kommen, freue mich wieder. Und dann ärgert mich wieder jemand, soll ja vorkommen. Ich ärgere mich zurück. Oder bin mal laut geworden und bumm, da bin ich wieder. Und so geht's rauf und runter. Ich nenne das das Jojo-Christsein. Ne? Also Gott spielt nicht mit uns, wir machen das selber. Und was passiert da? Warum? Und ich habe dann irgendwie gemerkt, das geht immer mehr rauf und runter und das war echt frustrierend. Und für mich war das echt ein Problem, schwank aus meinem eigenen Leben, der gar nicht so schwankig und lustig war. Ich habe eigentlich die ersten vielleicht 5 bis 10 Jahre meines Christseins, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, so in diesem Modus verbracht. Ne? Viel lernen und dann nicht hinterherkommen. Und das wurde halt immer anstrengender. Und ich weiß noch genau, wie eines Tages bin ich spazieren gegangen, Sonntagnachmittag, und habe mich offiziell bei Gott abgemeldet. Okay, ich habe gesagt, Gott, ich bin leider kein guter Christ, ich habe es jetzt wirklich eingesehen, ich habe es probiert, ich schaffe das nicht. Du musst dir jemand anders suchen. Und in dem Moment war es mir so, als ob Gott in meinen Kopf rein spricht, wie einen Satz so. Das habe ich selten erlebt. Und er sagt, das wurde aber auch Zeit. Hä? Also in dem Moment sind mir jetzt nicht alle weiteren Dinge aufgegangen. Aber in den nächsten Tagen ging es dann weiter. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Als ich hier oben war, und das noch nicht gesehen habe, Gott, war ich doch gut mit Gott unterwegs. Ich wusste, dass er mich liebt, alles ist gut. Und Gott weiß ja alles. Und das heißt, er wusste ja auch schon, was hier ist. Und er weiß sogar, was hier ist, was ich noch gar nicht gesehen habe. Der weiß das alles. Und was er noch die nächsten 10, 20 Jahre bei mir abgeht. Und er hat mich trotzdem geliebt. Warum bin ich dann so gefrustet? Da habe ich gedacht, ja, warum? Und da habe ich was ganz Wichtiges für mich realisiert. Vielleicht hat das Problem nicht jeder, aber ich muss immer irgendwas verstehen, sonst komme ich da nicht gut mit klar. Da habe ich gemerkt, ja, mein Antrieb, guter Christ zu sein, war in Wirklichkeit von meinem alten Ich gespeist. Von meinem Stolz. Ich wollte es Ich wollte es doch beweisen. Ich war durch meinen eigenen Stolz getrieben. Ich wollte ein guter Christ sein. Ich wollte es Gott beweisen. Ich wollte gut genug sein. Und ich habe immer darauf geschaut, was ich für Gott tun wollte. Und dieses Leistungsdenken, die Fußfalle ist weg, danke, hat irgendwie mein ganzes, meine Beziehung zu Gott vergiftet. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das kapiert habe, hat es den Teufelskreis durchbrochen. Und das ist ja so paradox, hier sowas, ne? Ich will, dass der alte Mensch will zeigen, dass er gut ist. Ja, natürlich, er mag ja nicht, dass wir nicht gut sind. Das wollen wir ja gar nicht hören. Es ist, als wenn man sagen würde, ich bin stolz darauf, dass ich so demütig bin. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das mal, ich meine, das habt ihr nie gesagt, ne? Oder gedacht. Aber so ist das. Und ehrlich gesagt, also der Gedanke ist mir einmal gekommen. Ich habe ihn schnell verdrängt, aber sowas ist das. Sowas ist das. Und wenn wir in diesem Leistungsmodus sind, da passieren alle möglichen komischen Sachen. Ja. Und das Interessante ist, es gibt kein Entrinnen. Als ich gemerkt habe, das gibt ja keine Lösung hier. Wenn ich plötzlich hier aus meinem eigenen Antrieb gut sein will und alles machen, dann stärke ich da gerade das, was ich nicht will, was stärker werden soll. Ja, was kann man jetzt machen? Und dann wurde mir natürlich klar, habe dann langsam einige Sachen kapiert, ich bin so oder so geliebt. Ja, Gott liebt mich da und da und da und da. Immer gleich. Und nur ich gehe rauf und runter, er nicht. Nur wenn ich von mir selber geschockt bin, geht's rauf und runter. Und die nächste Stelle ist wichtig. Die habe ich dann angefangen zu kapieren. Welche der Geist Gottes treibt, die sind die Kinder Gottes. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist eines Knechtes empfangen, sondern einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ein knechtischer Geist, was ist das? Ein Knecht muss arbeiten. Ja, Sklaven haben wir zum Glück nicht mehr. Knecht gibt es aber noch, die muss man bezahlen und dann muss der auch arbeiten. Ein Kind ist was anderes. Und wir sind Gottes Kinder, wir sind nicht Gottes Arbeiter. Jesus hat sogar gesagt, ihr seid meine Freunde. Aber in all diesen Bildern, die im Neuen Testament auch gebraucht werden, sagt Gott, ihr seid Kinder. Und wir sind nicht primär aufgefordert, für ihn zu arbeiten. Und dieser ganze Stress, ich muss alles richtig machen, ich muss für Gott, den machen wir uns selber. Und das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass wir wachsen. Darum geht's nicht. Es geht darum, warum wir etwas tun und was uns treibt. Und ob wir verstanden haben, dass wir Kinder sind und nicht Arbeiter. Ich möchte das noch mit einer anderen Geschichte verdeutlichen. Und zwar aus der Familie. Ich habe mit meiner Tochter Sarah und ich habe sie gefragt, ich erzähle das nicht einfach so, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf und dann hat sie ja gesagt und deswegen erzähle ich das jetzt. Sarah hat früher viel Stress in der Schule gehabt. Sie hat es auch schwer mit manchen Fächern und sie hatte dann immer Panik, wenn sie die Hausaufgaben nicht gut machen konnte. Und die war sehr empfindlich, wenn jetzt Lehrer mal kritisiert haben und das war echt immer richtig hochemotional. Und morgens ist sie eine halbe Stunde früher aufgestanden und oft zur Schule gegangen, damit sie ja nicht zu spät kommt. Und ich muss natürlich mit aufstehen. Und dann haben wir oft drüber geredet, warum machst du das? Ist doch gar nicht so schlimm. Bleib doch mal locker. Ne? So, hat nicht funktioniert. Irgendwie ist das nicht so richtig angekommen. Und dann eines Abends haben wir mal wieder drüber gesprochen. Sarah, warum machst du dir so einen Stress und so? Und dann irgendwie plötzlich kam es raus, sagte sie plötzlich, wenn ich keine guten Noten habe, bist du doch enttäuscht von mir. Und da kamen mir fast die Tränen. Und ich sagte, nein, 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 das ist nicht so. Ich liebe dich egal was. Egal, du kannst 4, 5, 6 schreiben. Ich werde dich genauso lieben. Aber das zu kapieren, das ist schwer. Und manche Dinge sind schwer jetzt in der Schule. Und da hast du schwerer als andere. Da musst du an der Stelle kämpfen. Andere haben es da leicht, die haben eine andere Stelle, wo sie kämpfen. Aber ich liebe dich 4, 5, 6, alles egal. Ne? Und dann hat sie es wirklich kapiert. Und seitdem können wir eine halbe Stunde länger schlafen. Aber versteht ihr, worum es geht? Ja, was treibt uns? Was treibt uns auch gegenüber Gott? Beim Thema Gnade geht es nicht darum, die zu beruhigen, die eigentlich Gott gar nicht nachfolgen wollen. Manche haben das missverstanden, die nehmen das als, ne, wie Paulus sagt, die Gnade missbrauchen, dass man alles entschuldigt und ich brauche mich gar nicht ändern, ich bleibe, wie ich bin. Das ist es nicht. Sondern es geht darum, es geht um die Beziehung, die wir haben, die ihm nachfolgen wollen. Und wie die ist, ob die durch Arbeit, durch Druck getrieben ist oder durch Liebe, durch Gnade. Und ich möchte jetzt noch eine Sache anfügen. Ich möchte erklären, warum es so sein muss. Ich habe mich immer gewundert, dieses ganze Ding mit gerettet aus Gnade, wäre das nicht irgendwie anders gegangen? Warum muss das denn sein? Gibt es denn wirklich keinen anderen Weg? Und ich habe gelernt, nein, es ist wirklich der einzige Weg. Und warum? Erst wenn wir ganz frei sind, wenn das nicht mehr uns treibt, dann können wir aus freien Stücken was tun. Stellt euch vor, jemand will immer was von euch. Ihr seid immer im Minus, ja? Ja, die Geschichte hatte ich jetzt nicht vor, die fällt mir jetzt gerade ein. Die Frau sagt, Mensch, du bringst mir nie Blumen mit. Ja, und dann endlich hat er es kapiert und denkt er ein paar Tage später, denkt er dran, bringt die Blumen mit und dann sagt die Frau, ja, gut, das wurde aber auch Zeit. Ja, das ist natürlich, sowas passiert nicht, ich weiß. Aber wenn jemand fordert, da kannst du doch nicht aus freien Stücken was geben. Was ist denn das? Da kannst du höchstens genügen und meistens nicht genügen. So läuft das doch nicht. Wann kann ich was frei geben? Frei geben kann ich, wenn ich frei bin. Und frei bin ich nur dann, wenn Gott mich frei macht. Ganz unten, ganz am Anfang. Das heißt, es gibt kein Minus auf dem Konto. Und deswegen, nur deswegen kann ich anfangen, Gott zu lieben. Wenn ich Minus habe, kann ich nur genügen. Wenn ich durch Gnade frei bin, und zwar jetzt nicht nur einmal, sondern jeden Tag neu, dann kann ich ihm was geben. Und bin ich immer und hier am Hinterherlaufen, immer nicht genug, immer. Und das Christsein ist so anstrengend. Also wenn das Christsein anstrengend ist, ich sage nicht, dass man nicht mal durchhalten muss. Aber wenn dieser Grundtenor da ist, das Christsein ist anstrengend, da stimmt was nicht. So soll es nicht sein. Und es kann sein, dass wir nachher äußerlich genau das Gleiche tun wie vorher, aber einmal aus Druck und einmal aus Freiheit und Liebe. Und das heißt, wenn man von außen sieht, sieht man vielleicht den Unterschied gar nicht. Ihr könnt eure eigenen Herzen sehen und gucken, ob Gott auch etwas anrührt. Was treibt mich eigentlich? Gott möchte jeden Tag das Gnadenkonto auffüllen, damit wir jeden Tag frei sein können, ihm neu was zu geben. Das ist es. Das bedeutet es, dass der Geist Gottes uns treibt. So, jetzt möchte ich über die zweite Gruppe auch kurz reden, die Blinden. Jetzt versteht das nicht als Beleidigung oder so, ihr seid ja auch sowieso nicht gemeint. Oder sage ich mal, die Erblindeten. Ja, und man ist nicht in einer oder anderen Kategorie, sondern ich glaube manchmal, wir schwanken so fast mal so hin und her. Manchmal haben wir es kapiert und manchmal auch wieder nicht. Denn auch da, wenn man vorne anfängt, bei der Bekehrung ist Freude da und das Bewusstsein, da ist Gnade. Man bekehrt sich schon mit einem gewissen Bewusstsein von Schuld, auch egal wie groß das ist. Und wir wissen, wir haben die Gnade gebraucht. Und wir sind froh, dass wir jetzt einen neuen Start haben. Aber einige über die Zeit können wir das verlieren und man merkt das vielleicht nicht mehr so. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt, und das ist eine Gefahr, gerade wenn man, ich jetzt sag's mal ganz verrückt, ein guter Christ ist, man hat die groben Sachen abgeschafft, ja, man macht keine schlimmen, ganz offensichtliche schlimme Dinge mehr. Und dann kann man da hinkommen und zu sagen, ja, eigentlich bin ich ja ganz okay. Und geht mir eigentlich ganz gut, ja, ich meine, es geht mir auch gut, es ist auch in Ordnung, aber ich bin ja ganz okay. Und wir werden eigentlich blind gegenüber unsere eigenen Probleme. Und das, was uns hier im alten Ich noch wehtut und anderen Menschen auch wehtut, nimmt man nicht wahr. Deswegen der Name Blinde. Und wir werden blind dafür, was Gott auch in uns aufdecken will. Und dann kommt oft eine gewisse Härte gegen uns selbst, gegen andere. Man muss ja funktionieren oder die Leute sollen sich zusammenreißen. Das ist die andere Seite von funktionieren. Oder man erntet, was man sät. Stimmt alles. Aber es ist wieder, merkt ihr was? Da ist wieder das Leistungsdenken da. Und es geht auch hier um Leistung, nur diesmal, ohne dass wir die eigenen Defizite sehen. Das heißt, hier macht uns nicht das Erkennen kaputt, sondern hier erkennen wir nichts und es macht uns eigentlich auch kaputt. Und es fehlt an Gnade und es fehlt Gnade uns gegenüber, es fehlt Gnade anderen Menschen gegenüber. Und wir werden empfindlich, wir werden gesetzlich vielleicht etwas härter. Auch hier, glaube ich, geht die Freude weg. Es geht nicht immer um Freude, nicht, dass ihr da hier falschen Eindruck habt, aber ich finde es ein wichtiger Indikator. Ja, das ist wie so ein, die Frucht, eine der Frucht des Geistes, kommen wir auch noch zu. Das sind die Dinge, die man zuerst merkt. Und auch hier, oh, falsche Seite. Genau, die Freude geweckt. Und dabei, wenn wir jetzt das mal anschauen, über die Jahre sollten wir doch eigentlich geistlich wachsen und reifer werden. Was heißt denn reifer? Die nächste Stelle, Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, die der Geist Gottes hervorbringt. Also wenn Gott in uns stark regiert, wird das immer größer, die grünen Kreise. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Großzügigkeit, Treue, Rücksichtnahme, oh je, Selbstbeherrschung. Aha. Also über dieses, jedes dieser Worte könnte man jetzt ein paar Minuten nachdenken, das mache ich jetzt nicht. Aber diese Dinge sollen ja in unserem Leben immer, immer stärker werden. Und die christliche Routine kann uns dazu bringen, dass wir das irgendwie aus den Augen verlieren. Der Heilige Geist will uns aber weiter wachsen lassen und formen und auch Dinge aufdecken, korrigieren, aber auch heilen. Manchmal sind wir an manchen Stellen kaputt. Da geht's, dass ich will was leisten, aber in Wirklichkeit sind wir kaputt und Gott muss uns heilen. Wir wollen es aber nicht wahrhaben, weil wir wollen ja nicht, ne, dass wir irgendwas brauchen. Auch da spielt sich der gleiche Kampf ab. Nur eben gesagt mit der Blindheit zusammen, dass wir nicht wissen, dass wir es brauchen. Und im Kopf kann man gut wachsen in der Zeit. Man kann Theologiebücher lesen, alles Mögliche. Man kann mit großem Streitgespräch für die Liebe kämpfen zum Beispiel oder was weiß ich. Alle möglichen paradoxen Situationen. Und im Kopf kann alles richtig sein, aber im Herzen, und man merkt das auch manchmal, dann, was, irgendwie stimmt da was nicht. Ne? Das erlebt ihr und das spürt man dann. Das kann doch, irgendwas stimmt, passt da nicht zusammen. Und wir denken dann, wir haben das Leben im Griff, aber es ist uns trotzdem kalt. Und mit kalt meine ich euch uns emotional kalt. Wo ist Gott? Ja, den spüre ich irgendwie nicht so richtig. Und das verdrängt das irgendwie. Und wir werden kalt und hart, trocken. Die Wüste, wo das Wasser fehlt. Das ist das, der innere Zustand, der sich dann entwickelt. Und manchmal bricht dann die heile christliche Welt zusammen. Denn auch hier kriegen wir manchmal große Probleme. Vielleicht haben wir eine Dummheit gemacht, haben das irgendwas Schlimmes selber gemacht, sind in Sünde gefallen oder ist uns tatsächlich mal was aufgegangen. Oder wir sind sehr herausgefordert durch Umstände, dass Sachen von außen auf uns einprallen, die wir nicht mehr gebacken kriegen. Und dann sind wir plötzlich doch geschockt und total angefochten, gechallenged, wie man so schön sagt, und merken, was da alles in uns hochkommt und merken, ich habe hier doch nicht alles im Griff. Und dann beten wir neu und schreien zu Gott und Gott ist gnädig und hilft. Und wir erleben wieder stärker seine Gegenwart. Wir haben wieder eine bessere Beziehung. Wir sind wieder nah bei ihm. Es gab eine große Einzahlung ins Gnadenkonto. Ja, hier. Da haben wir wieder was mitbekommen. Wir werden wieder weicher, barmherziger mit uns selbst und anderen. Wir haben wieder Gnade erlebt. Aber das soll ja nicht einmal nur sein. Das soll ja dauernd sein. Und wie kann das sein? Wie kriegt man das hin? Die Blinden und die Erblindeten, sagen wir mal, und die Deprimierten haben letztlich das gleiche Problem. Es fehlt an Gnade im Herzen. Gottes Liebe muss stark in uns werden. Es heißt, seine Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Ich habe ja eben schon gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir aus Gnade leben, weil sonst sind wir entweder blind, wir sehen es nicht, oder wir sehen es doch und dann sind wir im Minus und können Gott nichts geben. Und es treibt uns und es macht uns fertig. Und manche denken jetzt vielleicht, ja, das ist aber irgendwie, das ist doch irgendwie zu einfach aus. Gnade einfach so, das geht doch, das kann doch nicht so einfach sein. Und so ganz einfach ist es nicht, weil eine Sache gehört dazu, das ist, glaube ich, wirklich der Schritt, der für uns den Unterschied macht. Es ist auch letztlich, glaube ich, der Schritt, der einem erlaubt, sich zu bekehren, einzusehen, ich brauche das. Es gehört Demut dazu. Gnade anzunehmen. Und das ist unsere Challenge, das ist unsere Herausforderung. In beiden Fällen, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte. Hier weiß ich's. Hier merke ich es nur ab und zu, aber in beiden Fällen stimmt's. Also Quatsch, nein, in den beiden Fällen, ne, mit die ich erwähnt habe. Den Demütigen gibt er Gnade. Man kann auch sagen, ich glaube, der Gott will immer Gnade geben, nur die können es nicht annehmen, die wollen es nicht haben. Nun möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Anmerkung machen. Es ist nicht egal, was ich tue. Also manchmal wird dieses Thema mit Missbrauch der Gnade, man könnte jetzt meinen, ich kann machen, was ich will, die Gnade deckt ja alles zu. Also wer die Bibel auch nur halbwegs aufmerksam liest, merkt, das stimmt nicht. Aber es geht darum, warum ich etwas tue. Wenn ich wirklich Gott reinlasse, ist dies die Kraft, die mich neu macht. Der Heilige Geist, die Liebe, die Gnade Gottes, die mir immer wieder neu den Weg aufmacht. Wenn das nicht da ist, dann kann ich sowieso nicht schaffen. Aber wenn das da ist, dann geht es darum, warum wir etwas tun. Sind wir im Arbeitsdruck? Sind wir Knechte oder sind wir Kinder? Sind wir Knechte oder Kinder? Und wenn wir kapieren die Gnade und wir kapieren, was es bedeutet, Kind zu sein, wird vieles anders. Und zum einen sind wir nicht mehr erschrocken über eigene Fehler und Grenzen. Ich kann entspannt sein, wenn ich mal ein bisschen Selbsterkenntnis habe. Und ich kann die Augen offen haben. Ich muss nicht Sachen verdrängen. Ich kann Frieden haben trotzdem, weil ich weiß, dass ich geliebt bin. Ja. Und manche, es kommt auch darauf an, vielleicht wie man das erlebt hat früher in der Kindheit. Warst du geliebt von deinen Eltern, unabhängig, oder musstest du immer irgendwas tun? Das trägt man mit sich. Ja, und wir übertragen das auf das Reich, auf unser Leben, auf unsere Beziehung zu Gott. Aber das im Herzen zu lernen, ist ganz wichtig. Wenn wir Gnade kapieren, sind wir nicht getrieben. Wir können Frieden haben. Es gibt eine Stelle im Hebräer, die heißt, wir ruhen von unseren Werken. Ne? Ruhen von unseren Werken. Das heißt nicht, dass man jetzt nichts mehr tun soll. Also bitte nicht alle Mitarbeiter hier einstellen. Nee, versteht ihr warum? Wir müssen nicht mehr ackern. Die Frage ist, was bringen wir denn raus, wenn wir das im Bauch haben? Das, mit allem, was wir tun, kommt das raus. Und die Leute wundern sich, die Christen sind aber angestrengt, die haben irgendwie so ein bisschen Stress im Bauch offensichtlich. Die haben immer so ein bisschen, ne? Vielleicht weil sie unzufrieden sind mit sich selbst, aber dieses Getriebensein, das kommt ja nach außen. Ne? Wir können das nicht verstecken. Es macht uns selber kaputt und es verdirbt auch das Zeugnis nach außen. Nicht getrieben sein. Auch zu wissen, eine Begabung reicht. Ich weiß nicht, ist für euch wahrscheinlich kein Problem. Ich war verrückt. Ne? Also ich wollte immer alles, also nicht alles möglich, aber so ein paar Sachen. Ich wollte immer mehr. Ich wollte immer mehr, als ich konnte. Sagen wir mal so. Ja. Und dann merke ich, nee, der kann das viel besser als ich. Das soll der doch machen. Ich brauche mich nicht beweisen. Ich brauche mich nirgendwo beweisen. Ich brauche nicht getrieben sein, irgendwo was zu produzieren. Eine Begabung reicht. Wenn ich eine Sache gut mache, es reicht. Und Gott soll mir das ruhig zeigen und mich da herausfordern, wo er will, dass ich wachse. Nicht, wo ich meine, dass ich was zeigen muss. Das ist unter Umständen was ganz andere Ecke. Und ich kann Gott lieben und aus ganz freien Stücken was zu tun. Nach diesem einen Spaziergang im Park da, wo ich mich bei Gott abgemeldet habe, ein paar Tage später schon, konnte ich beten wie Jahre zuvor nicht mehr. Weil jetzt war das Konto frei. Da ging es neu los. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Denn wenn die Forderung weg ist, weil die Gnade das abgedeckt hat, dann können wir frei sein. Dann können wir Gott lieben aus ganz freien Stücken. Und für mich am wichtigsten als Indikator, aber ich finde es ganz praktisch, Wichtigste im Leben, mit Freude in die Gebetszeit. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wenn ich mich jetzt hinsetze zum Beten, kann ich entweder denken, oh, jetzt wird's wieder Zeit. Gut, dass ich es heute mal wieder schaffe, meine Stillzeit zu machen. Und dann Bibel raus, ne, schnell ein paar Sachen lesen, vielleicht eine Gebetslust. Ich habe ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben. Und das wird dann durchgemacht und dann aber schnell zur Arbeit. Ja, oder kann ich einfach sagen, Herr, ich bin wieder da. Ich bin zu Hause. Ich freue mich, da zu sein. Ganz anders. Und ich habe, alles, was ich gesagt habe bisher, geht auf den Einzelnen, auf unsere eigene Beziehung persönlich zu Gott. Und das ist ganz wichtig, weil das ist die Grundlage auch für alles andere und auch Grundlage für die Gemeinde. Aber für die Gemeinde möchte ich auch noch ein paar Worte sagen, weil das, was wir im Herzen tragen und zusammen hierher bringen, das ist ja das auch, was uns hier, was hier zusammenkommt. Ich glaube, die Gemeinde muss ein Ort der Gnade sein. Man muss nicht erst okay sein, bevor man kommen kann. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo man hinkommen kann, wenn man Gnade will, wenn man weiß, dass man nicht okay ist. Und gerade auch für Leute, die von draußen kommen mit allen möglichen Problemen, die vielleicht gar nicht so reinpassen in unsere gewohnte Welt. Und wenn jemand in der Welt keine Chance hat, dann sollte er denken, dass er zu den Christen gehen sollte. Weil Gott offene Arme hat für alle. Und wenn wir selber wissen, wir haben es genauso erlebt und wir brauchen sie jeden Tag und leben davon mit Freude und nicht mit Druck und Enttäuschung und verletztem Stolz und was weiß ich, sondern mit Freude im Annehmen, dann können wir auch viel besser auf andere zugehen und offene Arme haben. Und ich glaube auch, Gnade muss auch im Umgang miteinander in der Atmosphäre dann sichtbarer werden. Das tut's auch. Dass wir einander aufbauen. Weil wir wissen, ja, der hat Probleme, ich habe auch Probleme. Der ist nicht perfekt, ja, ich auch nicht. Dann geht's viel leichter. Wenn wir denken, wir sind perfekt, wie ein Blinden, das ist schwierig. Dann denke ich, ja, der andere muss auch perfekt sein. Wenn wir die Deprimierten sind, ich sollte perfekt sein, ich kann nicht. Aber der andere, der sollte es gefälligst besser machen oder auch machen. Dann bringe ich den gleichen Druck dahin. Wir sind beide nicht perfekt. Ist gut. Und dann ist es viel leichter, mit Ecken und Kanten umzugehen. Wir können leichter Kritik annehmen und demütiger sein und alles Mögliche. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt dazu, was es ist. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie können wir das Messer lernen? Wie können wir das Messer annehmen? Und da drei Punkte möchte ich nennen. Das eine, wenn das Thema Gnade oder dieses alles, was ich angesprochen habe, für dich echt ein Problem ist, also wirklich ein Problem im Sinne von, du hast ein Trauma erlebt, da ist irgendwie, das ist ganz schwierig, ja, das ist ganz weit weg von dir, dann möchte ich dir schon empfehlen, da lohnt es sich, mal auch mit dem Seelsorger zu reden. Weil manche, es ist nicht so einfach, dass man mal eine Predigt hört und ein paar Wochen ist alles gut. Ja, das ist es nicht. Und trotzdem braucht es natürlich immer alles Mögliche, seine Zeit. Aber wie gesagt, wenn etwas wirklich schwierig ist und du kommst da, merkst, da kommst du nicht mit klar, ist es gut, mal von außen was zu hören. Ich hatte einen Freund früher, der hat mich immer, das war ein totales Gegenteil von mir, der hat mich immer geärgert damit, weil er so fröhlich war. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das war ein guter Ausgleich, sag ich mal. Aber manchmal reicht so ein Freund nicht aus. Aber es ist gut, wenn man ihn hat. Und man kann zusammen drüber reden oder auch mal im Hauskreis. Was bedeutet das für uns? Ne? Aber sonst, der zweite Punkt würde ich sagen, was kann ich tun? Gott, zeig mir deine Gnade. Vielleicht muss ich ihn bitten, zeig mir, dass ich es brauche. Oder zeig mir, dass ich genug bin. Und dass ich es endlich kapiere und Ruhe haben kann. Je nachdem, was es ist. Oder was euch da jetzt angesprochen hat. Und als letzten Punkt möchte ich euch empfehlen, das ist eigentlich eine Sache, die hatte Bill Hybels gesagt, fand ich ganz toll. 15 Minuten mit Gott. Es muss gar nicht jeden Tag sein. Ist gut, wenn es 3-4 Mal die Woche, keine Ahnung. Es muss nicht jeden Tag sein. Aber ohne Arbeitsagenda, ohne Gebetslisten, ohne 7 Minuten Bibel lesen, 3 Minuten das beten und dann eine Bibelvers auswendig lernen, dann bin ich beim Nummer 14. Nee, so machen wir das natürlich nicht, nein. Aber stellt euch mal vor, ganz ohne Agenda, man setzt sich hin, Herr, ich bin wieder da, was möchtest du zu mir sagen? Oder ich bin einfach da und ich sag gar nichts. Sagt mal gar nichts im Beten. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich mache das oft, ich sag mal gar nichts. Er weiß ja schon, was ich denke. Er weiß ja, was ich sagen würde. Also das heißt, Informationen, da fehlt's ja nicht. Vielleicht fehlt mir die Information, was er mir sagen will. Und wenn ich mal still bin, dann kriege ich ein bisschen mehr davon mit. Und er sagt überraschende Dinge. Er sagt nicht immer, oh, was hier alles schlecht ist, überhaupt nicht. Er sagt, wo er uns aufbauen will. Er sagt uns den nächsten Schritt, wenn wir vielleicht keinen sehen. Er sagt, der Heilige Geist ist Tröster. Manchmal braucht man das. Das passiert dann, wenn Gott redet. Er tröstet. Du schaffst das, du kommst da durch. Es gibt alles Mögliche. Gott weiß genau, was wir brauchen. Und er braucht einen Raum, wo er zu uns reden kann. Und das zu kultivieren, ist das Allerwichtigste in eurem Leben. Und lasst euch das nicht kaputt machen durch falsch stolz getriebenen Leistungsdruck oder falsch verstandenes Gefühl, dass, oh, ich bin da in Ordnung, ich brauche das alles gar nicht. Ich möchte so ins Gebet gehen, dass ich denke, ich komme nach Hause. Und das war für mich nicht immer so. Und es ging auch mal auf und ab. Nicht, dass ihr denkt, jetzt einmal und dann ist gut. Das habe ich auch mal wieder verloren. So ist es nicht. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache. Und dann kann man ganz anders leben. Lass Gott zu dir reden. Er baut dich auf. Er macht dich nicht fertig. Der Teufel macht dich fertig und dein eigenes Ich macht dich auch fertig. Entweder weil es enttäuscht ist von dir oder weil es, ohne dass du es merkst, dann auch noch draufhaut. Ich möchte euch zum Schluss, der Predigtvers kommt ganz zum Schluss bei mir, Hebräer 13, 9. Es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird. Köstlich Ding ist Luther, es ist gut, dass das Herz, auch die Gedanken, die Gefühle, alles, was uns treibt, was wir denken, fest und stark wird. Das heißt beides. Welches geschieht durch Gnade? Welches geschieht durch Gnade? Das Herz wird fest durch Gnade. Und dann können wir auch damit leben, wenn wir mal in eine stürmische See geraten, weil es uns selber nicht so umhaut, weil wir wirklich an Gott verbunden sind. Ich wünsche euch sehr, dass, wen das betrifft, dass ihr da innerlich vorwärts kommt, dass ihr zu Gott nach Hause kommen könnt, dass ihr jeden Tag erleben könnt, wie Gottes Gnade euch wieder ein neues Konto gibt, jeden Tag. Und dass ihr euch nicht abrackern braucht, um ihm zu beweisen, dass ihr gut genug seid. Und dass diese Frage, bin ich gut genug, eigentlich gar nicht mehr hier hingehört. Hier nicht. Draußen vielleicht schon, hier nicht. Und ich wünsche, dass ihr diesen Frieden habt. Und ich möchte noch kurz beten dafür. Herr, du kennst uns. Du kennst uns so tief. Du weißt, was uns treibt, was uns so unsicher macht. Herr, ich bitte dich, dass du uns im Herzen anrührst. Denn wir kapieren oft sowas im Kopf und es dauert so lange, bis es runterrutscht. Herr, sprich du zu jedem Einzelnen, nicht nur jetzt, sondern auch über die nächsten Wochen, für die, die es wirklich auch nötig haben, an einer Stelle da Heilung zu erfahren oder zu verstehen, wie sie, dass sie Kinder sind und nicht Knechte. Herr, gib uns Frieden in unserem Herzen, dass wir ruhen können von unseren Werken. Und dass wir wissen, wir sind bei dir Kinder. Ja, und dass wir Freude haben an unserer Beziehung zu dir, dass wir Freude haben, wenn wir Zeit finden, zu dir zu beten. Ja, ich danke dir, dass du uns so liebst und so viel in unser Herz hineingibst, unser Leben so reich machst. Amen.